Moin, moin.
So, ein bisschen wieder Zeit ins Land gegangen. Wir hatten jetzt die Folge vom Frühjahr auch jetzt ja vor kurzem erst hochgeladen und haben dann generell nochmal gesagt, wir wollten nochmal alles wieder mehr in Angriff nehmen, dass wir uns häufiger treffen für den Podcast. Und ja, wir haben ein paar Themen mitgebracht. Vielleicht willst du schon mal so ein paar anreißen, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen.
Ja, wir sind jetzt aus der Sommerpause raus und würden gerne über die Zeit, die jetzt auch verstrichen ist, ein bisschen quatschen. Und ja, unser Hauptthema wird heute sein, die Work-Life-Balance. Und ja, wie Qualität und Quantität in der Freizeit zu nutzen, als berufstätiger Arzt beziehungsweise berufstätiger niedergelassener Kollege. Und ja, auch über die den Kontakt zu Freunden, Kommilitonen, die man pflegen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie es jetzt mit mir, mit meinen Hintergründen gelaufen ist. Und
genau, wie es ist, Oberarzt zu sein, wie es ist jetzt auch wirklich
ein Oberarzt zu sein.
Ja, genau. Einfach so diese vermeintlichen Zwischenendstationen, die man so hat, also von Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt oder halt auch Praxisinhaber, vielleicht auch mal kurz anreißen, ob man ein Leben lang sich im Krankenhaus vorstellen will oder ob halt eigentlich immer ein Sprung in die Niederlassung irgendwann winkt, was für Mindset man dafür jeweils für haben will. Und ja, da wir eigentlich ja so ein bisschen auch die Ursprungsreise, die wir ja mit euch machen wollten, so ein bisschen beendet haben, dass wir ja quasi das Studium und auch so das Werden eines Arztes beschrieben haben, hatten wir uns überlegt, weil uns das eigentlich ziemlich Spaß macht, dass wir so ein bisschen in der nächsten Zeit so ein bisschen auch von uns so ein bisschen erzählen, so ein bisschen aus unserer Freizeit, ein paar Freunde vielleicht dazu holen und halt nicht mehr so hauptsächlich im medizinischen Bereich uns verankern, sondern einfach da, wo wir gerade Lust drauf haben, drüber zu quatschen. Und ich sage zwar immer wieder, aber wir gucken, dass wir irgendeine Form einrichten, dass ihr uns auch kontaktieren könnt, falls da mal Themen sind, wo ihr Bock habt, dass wir drüber reden, dass wir da auch uns ein bisschen lenken lassen.
Die Hausnasen-Arsch-Oberärzte. Genau.
Ja, kommen wir doch zum ersten Thema. Also, was hatten wir uns aufgeschrieben? Work-Life-Balance mit Hobbys, Quantität, Qualität. Work-Life-Balance finde ich immer insofern schwieriger Begriff, weil der auch so ein bisschen negativ behaftet ist, finde ich. Vor allen Dingen von manchen Leuten, wie das ausgelebt wird. Weil das finde ich manchmal so ein kleines bisschen in dem Team auch manchmal so ein bisschen Egoismus mitbringen kann, dass man dann halt seine eigenen Ideale über alles andere stellt. Andererseits ist es aber auch wichtig, weil man sonst, also man muss selber darauf aufpassen, dass man auch genug in Anführungsstrichen Freizeit hat, weil ansonsten wird man komplett verheizt. Also das ist ein ambivalentes Thema, wo man wirklich gucken muss, wo man bleibt, weil gerade im Krankenhaus, das wirst du noch mehr sagen können als ich, wenn man da nicht auch mal hin und wieder vielleicht auch mal so ein bisschen sagt, okay, es waren jetzt doch krass viele Dienste oder sonstiges, man wird halt sonst dafür eingesetzt. Man muss da auch manchmal für sich einstehen.
Ja, also sagen wir mal, Work-Life-Balance ist ja ein Begriff, der jetzt von Generation YZ gegründet worden ist und ja für eine Generation steht, die ja nicht nur sich den Grundbedürfnissen des Lebens mit den Grundbedürfnissen des Lebens auseinandersetzt, sondern mit dem, was Lebensqualität letztendlich erzeugt, und das ist halt auch ein bisschen die Freizeit. Und ich würde behaupten, dass berufliche Erfüllung jetzt nicht nur der Träger ist für Glückseligkeit.
Absolut.
Wiederum ist es auch ein Punkt, der dazu gehört, was bei diesem Begriff manchmal in Vergessenheit gerät, dass der ein oder andere sich ja über seinen Beruf ja ein bisschen verwirklicht.
Ne? Ja, also deswegen geht es uns primär nicht darum, deswegen habe ich es ein bisschen angerissen, dann zu sehr ein großes Fass aufzumachen, sondern einfach nur aus unserer Sicht, wie sieht es aus, mit Beruf und Freizeit das in Einklang zu bringen? Und ich muss zum Beispiel fast sagen, für mich ist es fast mehr eine Life-Life-Balance, weil ich, aber das ist auch der Vorteil sicherlich, in der eigenen Praxis zu sein, sehr, sehr gerne zur Arbeit gehe, weil ich aber auch selber alle Stellschrauben in der Hand habe, dass ich mir alles legen kann, wie ich es will. wenn man das so rein auf dem Papier sieht, arbeite ich mehr, als ich sonst je gearbeitet habe.
Man muss ja bei dir sagen, bei dir ist ja die Praxis in einem Elternhaus integriert. Ja. Wie würdest du das Ganze in einem Zusammenhang sehen? Findest du es gut? Findest du es schlecht?
Also ich würde definitiv nicht so, wie es jetzt ist, bei meinen Eltern, wie die es hatten, es übernehmen wollen, dass halt ein gleicher Flur für Wohnen und für Praxis besteht. Wenn würde ich das eher so haben also wollen?
Kannst du so ein bisschen so erläutern, wie das so bei dir ausschaut?
Genau, also wie gesagt, ich bin halt, wie man so denkt, bei meinen Eltern groß geworden und das Haus, in dem wir wohnen und wo auch die Praxis drin ist, hat halt im Erdgeschoss die Wohneinheit. Das ist also auch ein relativ altes Gebäude, ist aus den Anfang 60ern gebaut worden. Das hatte vorher ein Arzt als Einzelarzt aufgebaut. Und meine Mutter hatte dann die Praxis übernommen und mein Vater ist dann dazugekommen. Und ja, es ist halt so, man kommt halt rein und unten würde halt direkt dann die Wohnung meiner Eltern sein und auf der ersten Etage ist die Praxis. Und das hat Vor- und Nachteile, definitiv. Ich muss allerdings sagen, ich habe gerne eine Separation zwischen verschiedenen Abschnitten. Ich bin auch zum Beispiel jemand immer gewesen, der in der Uni gerne lieber in die Bibliothek gegangen ist, als zu Hause zu lernen, weil ich möchte, wenn ich Freizeit habe oder zu Hause bin, ist das zu Hause Freizeit und halt nicht Arbeit. Und ja, der Vorteil ist klar, wenn du das im eigenen Haus hast, du hast einen kurzen Arbeitsweg, du gehst nur die Treppe hoch, du kannst auch am Wochenende immer, wenn du noch was nachbearbeiten willst, schnell mal kurz hoch, wo wir dann auch wieder beim Thema Work-Life-Balance sind, ob das dann so gut ist, ob man es am Wochenende macht, aber gut, manchmal muss es halt sein. Ich hätte es, wenn dann, eher so gemacht, dass ich dann zwei separate Zugänge habe, sodass wirklich Praxis immer Praxis ist und ganz klar abgekapselt und halt nicht mit der Wohneinheit zusammen ist. Aber um das so ein bisschen Work-Life-Balance aufzugreifen.
Ich wollte es ja nämlich auch erwähnen, weil das natürlich bei dir eine besondere Konstellation ist.
Ja, absolut. In dem Kontext auch deswegen auch relativ wichtig, weil ich natürlich jetzt, weil meine Eltern ja noch in dem Haus auch noch wohnen, auch das immer noch so ein bisschen auch mit Familie und auch Freizeit auch verbinde, wenn ich da bin, weil ich gehe nur eine Etage runter und dann bin ich bei meinen Eltern. Und ich finde, es ist für mich halt, es macht mir halt Spaß, zur Arbeit zu gehen und deswegen empfinde ich das jetzt nicht so typisch, dass es Arbeit und Privates gibt. Das verschwimmt so ein bisschen. Und was man aber halt sagen muss, um das andere Thema so ein bisschen mit einzureißen, mit Hobbys, das muss man schon ein bisschen reduzieren. Also ich hatte im Studium schon echt viele Fronten, wo viel Zeit weggegangen ist, viel Mountainbiken, Eishockey, Inlinehockey in drei verschiedenen Mannschaften gespielt, viel fotografiert, viel gereist, ein paar Zwischenprojekte mal versucht, ein Instrument zu lernen und alles Mögliche. Und das wird dann halt schon von der Quantität deutlich runtergefahren. Dafür hat man halt mehr Kohle, um halt mit der wenigen Zeit halt hohe Qualität rauszuholen. Und da haben wir beide ja letztes Jahr nochmal uns was verwirklicht. Das hatten wir ja schon mal gerissen. Wir haben jetzt Motorräder geholt, wo man halt auch sagen muss, klar, du hast halt vielleicht weniger Zeit, mal zu fahren, aber dafür konnten wir uns halt auch ein paar Mopeds raussuchen, die wir auch echt cool fanden. Das heißt, da musste man es nicht so intensiv aufs Preisschild gucken.
Also wir wollten ja auch mit der Zeit gehen, ne? Gerade jetzt so bei der grünen Welle, die ja dachten wir, wie kann man zum CO2-Ausstoß Regulierung beitragen und wir haben unseren Teil getan.
aber wie empfindest du das denn? Wie sieht für dich denn, wie gesagt, ich habe ja die Zügel sehr in der Hand als Praxisinhaber, aber wie ist es denn für dich als Oberarzt im Krankenhaus? Einerseits, wie gesagt, als Oberarzt an sich und wie lässt sich damit eine Work-Life-Balance oder halt Hobbys realisieren?
Also um nochmal auf meine Situation zurückzukommen, muss ich erwähnen, ich komme aus dem Rheinland, da bin ich aufgewachsen und zum Studium hatten wir in den letzten Folgen ja schon erläutert, sind wir in den Osten, teilweise in Mitteldeutschland gewesen und meinen Berufsstart hatte ich in Münster gehabt. Und war dann dort 7 Jahre, bin dann nach Dortmund gekommen und habe dort meine Oberarztkarriere begonnen. Und tatsächlich macht es für mich natürlich einen Unterschied, bin ich jetzt in der Umgebung, beruflich tätig, wo auch ich meine Freunde habe und meine Familie, oder bin ich fern davon? Ich meine, es sind auch, ist jetzt kein riesiger Unterschied, aber wie man es kennt, ist es so, dass wenn man im Beruf tätig wird, wird man unflexibler. Ne? Man nimmt auch gerne, man für einen ist die Zeit heilig und versucht die natürlich auch optimal zu nutzen, und die Fahrzeit, um Leute zu besuchen, die ist natürlich so ein kleines Hindernis. Ich für mich habe aber gelernt, dass gerade Freundschaften aufrechtzuerhalten nur funktioniert, wenn man halt sich ins scheiß Auto setzt. Ne?
Ja.
Das ist leider geht's nicht anders. Vielleicht kommt auch daher unsere ökologische Idee, Motorradfahrer zu werden, um halt gerade das zu verbinden, vielleicht, ne? Ja. Aus der Strecke was Gutes zu machen. Das ist ein Punkt. Der weitere Punkt ist natürlich, um auf die Zeit zurückzukommen, ist, wo ich zum Glück rausgekommen bin als Oberarzt, sind die Vordergrunddienste. Die Vordergrunddienste im Krankenhaus sehen so aus, entweder man 12-Stunden- oder 24-Stunden-Dienste, wo man gänzlich seinen Tag im Krankenhaus verbringt und man sich um die Krankenversorgung kümmert, und und der nächste Tag, der ist dementsprechend dahin.
Ne? Ja, und dann gibt es ja auch da verschiedene Modelle, zum Beispiel, wie du schon sagtest, 12 oder 24. Das ist in kleineren Abteilungen oder kleineren Fächern, glaube ich, noch mehr gelebt. Ich kenne es halt mittlerweile auch in den größeren Fächern, wie gesagt, zum Beispiel Unfallchirurgie oder Innere, werden auch häufig dann so Blöcke. Dann hast du dann halt, also es war bei mir im Krankenhaus so, entweder ein Dreier-Nachtblock oder ein Vierer-Nachtblock. Wo du dann halt auch danach erstmal wieder dich amortisieren musst, dann hast du dann 3 Tage oder 4 Tage hintereinander halt Nachtdienst und hast dann natürlich die vorige Woche oder nachgeschaltete Woche natürlich auch noch, wie man dann arbeitet. Aber das ist halt, genau, Vordergrund ist halt, mal gucken, ob ich den richtigen Knopf finde.
Fast.
Ja, fast. Nee, wir haben es lange nicht mehr genutzt, aber jetzt auch nicht. So, jetzt aber.
Das ist der, ja.
Vordergrund,
ja,
ist.
Ja, es ist, also ich würde sagen, das ist tatsächlich eine Art Schule, die man durchmacht. Ne?
Ja.
Der Kindergarten ist die Uni, die Schulzeit ist sozusagen die Assistenzarztzeit, wo man ein bisschen gepeinigt wird, aber letztendlich nicht die volle Verantwortung trägt. Aber als Facharzt, Oberarzt, ist es dann natürlich so, das ist wie studieren, du bist ja eigenverantwortlich unterwegs und musst dafür natürlich gerade stehen, wenn es nicht funktioniert.
Ja.
Und
und da wäre für mich tatsächlich auch nochmal interessant, weil ich habe ja, wenn auch nur, immer nur Vordergrunddienst gehabt und keinen Hintergrund. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie es für dich jetzt so ist, dann halt Hintergrunddienste zu machen, weil du weißt ja auch zum Teil nicht, wer hat da Vordergrund und was sagt er mir da und ab wann ist eine OP-Indikation wirklich gegeben, weil bei dir ist es ja wirklich ja zum Teil sehr reichweitenstark oder tragweitenstark für die Entscheidung, weil eventuell reicht es zu sagen, okay, den konservieren wir bis morgen und operieren dann, oder zu sagen, okay, ich komme jetzt rein, um jetzt zu operieren. Und vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, wie das halt so ist in so einer Situation.
Ja, es ist so, du arbeitest ja mit dem Assistenzarzt oder Facharzt zusammen, der da im Vordergrund unterwegs ist, und der muss sich ja natürlich rechtlich absichern, wenn er dich anruft, und musst dann stehst dafür da, dass du die Entscheidung trägst. Und das ist immer sehr abhängig davon, wer da unterwegs ist. Ne? Und du bekommst natürlich einen ultimativen Perspektivenwechsel von dem, wo du merkst, was wichtig ist, ne? Bei einer Darstellung eines Patientenfalls oder um die Entscheidung richtig zu fällen. Ne? Und dann merkst du auch einfach, da spielen auch die Charaktere mit rein, es gibt sichere Persönlichkeiten, es gibt übermütige Persönlichkeiten, die dann natürlich sagen, ja Bruder, das ist kein Problem.
Spritzende Blutung, alles easy.
Ja, so,
bleibt ambulant.
Kriege ich schon hin, Augenzwinkern. Ne? Also ja, da hast du alle möglichen Situationen, wo du natürlich ein bisschen filtern musst und für dich die Situation erkennst, ob das jetzt eine Situation ist, wo du ins Krankenhaus ab Personam kommen muss oder die Sache einfach auf einem kurzen Dienstweg telefonisch zu klären. Das gehört natürlich zu der Verantwortung dazu. Und es gibt Fälle tatsächlich, wo es dann schwierig ist oder wo du merkst, da kann man eine blöde Entscheidung fällen. Ne? Mhm. Und es ist so, man muss mit der Einstellung daran gehen, das, was man für sich will, auch für die anderen so zu entscheiden. Und wenn du es halt nicht telefonisch entscheiden kannst, dann musst du dir wohl oder übel Patienten anschauen. Aber ich muss ehrlich sagen, häufig kommt das nicht vor.
Das wäre meine Frage, wie oft hast du ungefähr? Also was?
Ich muss natürlich sagen, es ist ein Unterschied, ob du im kommunalen Haus unterwegs bist oder in einer Uniklinik, aber es gibt Leute, die müssen da fast täglich ins Haus, ne, weil irgendwelche Sachen operiert werden müssen oder irgendwelche Fälle eine Präsenz eines Oberarztes brauchen, aber ich habe da tatsächlich, bin ich da relativ geschützt.
Okay. Und dann kommen wir davon abgeleitet, auf dich auch nochmal bezogen, Work-Life-Balance und wie sich das auf Hobbys und generell Freizeit und so weiter auslebt.
Ja, also gerade der Punkt, deswegen hatte ich das vielleicht so betont, die Vordergrunddienste, die ja nicht so toll sind, gibt es im Hintergrund den Vorteil, dass du die Zeit natürlich nutzen kannst. Du darfst dich ja nicht so weit vom Krankenhaus bewegen, aber trotzdem kannst du die Zeit für deine Freizeitgestaltung ja nutzen und kommst dann natürlich auf viele blöde neue Ideen, ne? Und also für mich war es jetzt zum Beispiel, wir hatten ja im letzten Podcast ja über die Sportmediziner Ausflug gesprochen, ne? Und wir hatten ja jetzt in dem Sommerkurs waren wir klettern, das war eine coole Sache und das hatte ich jetzt so weiter aufgegriffen fürs Private und war für mich jetzt so, jetzt besuche ich Boulderhallen, gehe ab und zu klettern und das gibt mir ja so eine neue Perspektive, ne? Also so als sportliches Hobby. Auf der anderen Seite fängt man dann an, vielleicht irgendwie verrückt zu kochen, holt sich dumme Küchengeräte. Also, ja, also solche Freizeitgestaltung. Ne? Aber was auf keinen Fall der Fall sein sollte, ist, dass man zu gemütlich wird und
Also ich habe das Gefühl, das hat jeder, der das mal, also in unserem Berufsfeld, endet jeder mal zwischenzeitlich kurz in einer zu krassen Gemütlichkeit. Man merkt das dann aber auch und ich finde, man steuert auch gegen. Also das hatte ich halt auch. Gut, jetzt fand ich, war auch Corona nochmal dazwischen. Das hat natürlich einiges auch so ein bisschen halt nicht ermöglicht, sondern erschwert. Aber ich merke jetzt auch wieder, dass ich davon wieder so ein bisschen weg muss und ein bisschen auch wieder mehr ins Hobby oder ins aktive Leben hinaus muss. Und ich finde, da kommt das mit dem Motorradfahren schon ganz gut. Also wir haben...
Du hast ja auch so ein bisschen jetzt Zeit auf dem Buckel, was jetzt nach dem Facharzt und nach der sozusagen Übernahme der Praxis angeht. Und wie würdest du sagen, hat sich so dein Work-Life-Balance entwickelt?
Mittlerweile tatsächlich deutlich besser. Also beim letzten Podcast da war es dann doch, war halt einfach eine krasse Erkältungswelle, die bis Mai wirklich angehalten hat. Und da war ich echt oftmals über dem Limit. Wo ich schon sagen muss, da war sogar der ein oder andere Gedanke mal da, vielleicht doch nochmal die Reißleine zu ziehen und irgendwo vielleicht ein 9-to-5-Job.
Eine Bombe reinzuwerfen.
Ja, absolut. Es war halt einfach zu viel. Es war aber auch nicht wirklich Struktur drin und das ist halt das, was ich auch gerade sagte. Mein Vorteil, dadurch, dass ich mittlerweile intern und jetzt bald auch ganz offiziell, wenn es gut läuft, zum 1.1. Komplett die Praxis übernommen habe, ist es so, dass ich seitdem auch so ein bisschen die Terminvergabe und das Gesamte halt ein bisschen strukturierter gemacht habe. Und seitdem, muss ich sagen, ist es schon so, dass ich wieder ein selbstbestimmtes Leben habe. Also die Monate bis so ungefähr Januar bis, sagen wir mal, Juli, waren schon wieder so ein bisschen fremdbestimmt. So ein bisschen wie damals im Krankenhaus halt auch. Und nachdem ich dann halt Stück für Stück ein paar Anpassungen gemacht habe, habe ich schon wieder das Gefühl, und die Kontrolle darüber zu haben.
Bestimmt?
Ja, weil einfach ich die Terminplanung zu sehr aus der Hand gegeben habe. Ich habe eine Zeit lang halt gesagt, okay, wir nehmen jeden, der kommt. Das führte halt dazu, dass es sehr krass, sehr voll wurde und das auch zum Teil sehr wechselhaft, dass manchmal vielleicht für 10 Minuten gar keiner da war, dann kam aber wirklich literally 20 auf einen Schlag. Und das führte dazu, dass ich zum Teil 13, 14, manchmal 15 Stunden gearbeitet habe. Und das halt,
also es fühlte sich wie im Drive-In an.
Ja, so in etwa, genau. Und da war auch vieles dabei, wo man auch sagen musste, das hätte man auch besser delegieren können. Und ich habe das jetzt halt ein bisschen umstrukturiert. Es gibt eine Liste mit Notfällen und Notfallindikationen. Das wissen die Mädels, die bei mir arbeiten. Was da halt alles draufsteht. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir halt, die kommen natürlich immer rein, Notfälle, klar, das ist ja auch Teil meines Versorgungsauftrages, auch Notfälle abzufangen oder Akutfälle. Und ansonsten nehmen wir halt nur mit telefonischer Vorankündigung. Das heißt, wenn man auch zum Beispiel bei uns einfach ohne anzurufen aufkommt und man hat jetzt zum Beispiel einfach seit 6 Monaten Knieschmerzen, so, dann muss das ja nicht unbedingt am selben Tag dann laufen. Und wenn man halt einfach kommt, ohne anzurufen, dann wird man halt nochmal weggeschickt mit der Bitte, am nächsten Tag morgens bitte nochmal anzurufen. Und dann wird man halt für denselben oder für den Tag darauf eingetaktet. Sodass man eigentlich auch da trotzdem noch relativ schnell an einen Termin rankommt. Also 1 bis 2 Tage.
Und so eine digitale...
Habe ich auch tatsächlich vor, langfristig zu machen. Musste aber noch ein paar Konzepte. Ich bin tatsächlich mit einem Freund dran, vielleicht da eine digitale Warteschleife zu etablieren und eine eigene App darüber zu schreiben. Das ist aber noch so ein bisschen in Planung. Aber seitdem ich das halt geändert habe, ist es viel geordneter.
Kannst du ChatGPT fragen? Ja, der hat bestimmt eine Programmlösung
für dich. Ja, kann man auf jeden Fall mal mit gucken. Also ich meine, das Programm ist ja eh echt krass. Aber ja, und seitdem ist halt auch meine Work-Life-Balance insofern wieder besser, weil ich halt während der Arbeit keine so krasse Überbelastung habe. Also ich habe jetzt nicht mehr zum Teil, das hatte ich, 30 Leute Wartezimmer, sondern so im Schnitt nur 10. Und das ist halt schon auch fürs Mindset, fürs Arbeiten deutlich entspannter, weil du halt auch einfach, das erschlägt dich, wenn du eine Warteliste hast, wo 30 Mann drauf sind und es ist erst 10 Uhr, du weißt halt von vornherein, okay, die 30 Mann kommen noch zu dir alle durch. Und die Mittagspause wird es halt nicht mehr geben.
Das ist gefühlt die Reise von Frodo auf den Berg.
Ja? So in etwa. Und der Punkt ist ja auch, was mir sehr, sehr wichtig ist, deswegen kommt es auch bei mir eigentlich immer zu Wartezeiten, dass ich nie eine Uhr mitlaufen lasse, sondern ich gucke bei jedem Patienten, dass ich individuell die Zeit mir nehme, wo ich das Gefühl habe, die ich oder auch der Patient braucht. Und wenn es halt dann doch zu lange dauert, mache ich einen zweiten Termin. Aber das ist halt...
Also eine Hüpfburg im Garten würde vielleicht auch zur Patientenzufriedenheit beitragen.
Können wir mal ausprobieren. Das wäre auf jeden Fall eine gute Ablenkung und vielleicht kann ich dann neue Krankenfälle generieren, wenn die gegeneinander stoßen. Ja, und das hat sich halt schon seitdem nochmal ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen sogar sehr viel gebessert. Und seitdem ist halt auch meine Work-Life-Balance so, dass ich halt schon auch wieder ein bisschen Zeit habe, bestimmten Hobbys nachzukommen. Und ja, um das Thema so aufzugreifen, Qualität und Quantität, also die Quantität nimmt natürlich ab. Und das ist, denke ich, aber nicht nur in der Medizin so, sondern das ist, glaube ich, überall, wenn man halt wirklich richtig in den Beruf reingeht und dann in höheren Verantwortungspositionen ist, da ist es immer so, dass du halt zeitlich überall sehr eingebunden bist.
Ja, wir hatten ja jetzt für unsere letzte Motorradtour eine 3-monatige Abstand von Planung bis über Realisierung.
Ja, und das ist halt auch das Thema, also mein Bruder hat uns so ein bisschen in die Motorradwelt mit reingeholt. Er hatte selber schon seit 2 Jahren wieder ein Motorrad und wir waren letztes Jahr auf der Intermod und dann hat es bei uns beiden halt auch Klick gemacht und wir sind ja hier die HNO-Gang, die Hausnasen-Oberarzt-Gang und von meinem Bruder ist medizinischer Ingenieur, deswegen sind wir beim Motorrad die HNI-Gang, die Hausnasen-Ingenieurs-Gang. Und ja, aber da ist halt genau der Punkt. Man hat halt zwar weniger...
Wir sind ja auch abhängig von Abkürzungen, ne? Die benötigen wir deswegen.
Ja, definitiv. Man hat halt weniger Zeit als jetzt zum Beispiel im Studium, aber man kann halt viel höher qualitative Sachen durchführen, die man durchführen wollte. Weil als Student war es sicherlich nicht mal eben möglich zu gucken, man holt sich ein Moped mit allen dazugehörigen Zubehör, also Schutzausrüstung und alles drum dran. Man hätte zwar viel Zeit gehabt, viele Touren zu machen, aber halt nicht das Geld, das Motorrad sich zu holen. Und jetzt sind wir halt im Punkt, wir haben halt jetzt die Kohle und halt dann die Zeit ist halt weniger. Es gibt ja dieses, das hat man glaube ich schon mal auch im vorigen Podcast gesagt, es gibt ja so drei Sachen, die du nie zur gleichen Zeit haben wirst. Jugend, oder beziehungsweise Energie, Zeit und Geld. Und als Student hast du halt Energie und Zeit, aber kein Geld. Im Moment haben wir halt noch halbwegs Energie und Geld, aber keine Zeit. Und in der Rente hat man halt Zeit und Geld, aber keine Energie mehr. Und da muss man so ein bisschen quasi für sich halt auch in der jeweiligen Zeit immer gucken, wie man das Beste daraus macht. Und ich denke,
Lotto spielen, das ist der Gamechanger.
Definitiv. ja, aber ich muss finden, zum Beispiel, wenn es um Motorradfahren geht, finde ich, haben wir für unsere Bedürfnisse, finde ich, eigentlich so das beste Hobby draus gemacht. Weil ich weiß bei dir auch, du reist ja auch ganz gerne und so kommt man halt gut rum. Wir haben jetzt 2 Touren mit Übernachtung gemacht, haben uns so auch mal zum Fahren getroffen. Und man kommt halt wirklich ein bisschen rum. Du hockst halt nicht nur zu Hause, du hast andere Impressionen. Und ich finde, das ist schon immer was Feines, einfach mal wieder vor die Tür zu kommen.
Und du musst dabei bedenken, wir haben ja zusätzlich zu der Tour auch unsere Outdoor-Ausrüstung getestet.
Ja, das halt auch.
War ein weiterer finanzieller Anreiz, da sich zu betätigen oder auszuleben.
Absolut. Aber das ist halt wiederum der Punkt Quantität, Qualität. Man hat halt im Studium oder halt vorher viel mehr Zeit, Sachen zu machen, kann die halt aber auf nur etwas niederem Niveau verwirklichen. Und jetzt ist es halt so, man kann nicht mehr so viel verwirklichen, aber dann halt aber auch so, wie man es halt sich das vorstellt. Und was halt auch nochmal auf dem Plan steht, ist, dass wir eine Fahrradtour auch nochmal machen wollten. Das war auch schon längere Zeit auf dem Weg. Auch da ist das gleiche Thema. Man hat dann halt von vornherein besseres Equipment, was man mitnehmen kann. Aber dafür wird man vielleicht nur eine in einem Jahr schaffen, wo man sonst vorher vielleicht einen Monat in Angriff genommen hätte. Und ich muss sagen, für mich bin ich mit dem Deal soweit zufrieden. Also ich müsste jetzt gerade nicht unbedingt auf... da haben wir meinen Kater hier, der Grogu, der ein bisschen Aufmerksamkeit will, wollte auch mal in den Podcast rein. Und ja, sagen wir mal so, mein Ziel war es halt immer ja, genau dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Hausarzt mit eigener Praxis und Mannschaftsarzt von 2 Profivereinen, vor allem von einem, von dem ich schon selber, seitdem ich Kind bin, die Mannschaft befeuere. Und das ist für mich auch immer noch so ein Punkt, wo ich mich manchmal kneifen muss. Ich weiß noch, seitdem ich 3 bin, in dem Fall ja, zu den Kölner Haien, sage ich es einfach mal, und darf jetzt selber seit ein paar Jahren schon Mannschaftsarzt da sein. Und das ist immer noch für mich, dass ich in allererster Linie erstmal Fan bin und dann gefühlt erst Mannschaftsarzt, weil ich einfach für diesen Verein so brenne. Und ich gehe seit 30 Jahren als Fan damit. Und dass ich da mittlerweile bei den Spielen selber mit auf der Bank bin und einfach in diese Mannschaft hineingehöre, das fühlt sich für mich immer noch unfassbar an.
Ja, du musstest natürlich aber einen Traum aufgeben. Und zwar der ein Pornostar zu werden. Ja, das ging dann leider nicht gleichzeitig auf.
Ja, das ist klar, das musste natürlich dann weg. Nee, Spaß beiseite, das ist schon, also da muss ich sagen, bin ich schon echt unfassbar ja, ehrfürchtig, dass ich das alles so verwirklichen konnte, wie ich es mir mit 18 überlegt hatte, wie ich es halt machen will. Und wenn man sich jetzt nochmal zurückerinnert, vor 15 Jahren, ziemlich genau um die Zeit, dürften wir uns langsam kennengelernt haben, weil jetzt beginnt ja das Wintersemester so langsam und ich meine, irgendwann 15.10. oder so bin ich nachgerückt und das war 2008, also vor 15 Jahren und wenn man sich das noch dann daran erinnert, was in diesen 15 Jahren alles passiert ist, also ein Kind, das damals geboren ist, wird dann jetzt 15, kann ab nächstem Jahr schon oder in dem jetzigen Jahr dann quasi Rollerführerschein schon machen. Das ist schon krass. Also
das höre ich nicht so gerne.
Ja, das ist traurige Wahrheit. Aber ich meine, hey, ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas versäumt haben in der Zeit. Also ich finde, wir haben auch unsere Studentenzeit schon echt gut ausgelebt. Also wir haben schon auch coole Touren zusammen gemacht, viel gefeiert. Also man hat es ja auch in dem Podcast ja schon mitbekommen, wir waren jetzt nicht die typischen Stubenhocker und Streber, die jetzt nur in den Hörsälen gesessen haben, sondern wir haben schon gelebt. Und ich muss auch sagen, ich habe ja im Vergleich zu dir, du hast ja eine Regelstudienzeit durchgezogen. Ich habe, lass mich überlegen, ich glaube, 17 Semester statt 13 oder 12,5, 13, wie man es mittlerweile sagt, gebraucht. Bin aber auch da absolut zufrieden drüber, weil man wird früh genug gefesselt von dem Arbeitsalltag und da finde ich das schon okay, ein bisschen später in den Beruf reinzukommen.
Ja, das Fäustchen kann man sich früher oder später geben, aber dann kommt das Fäustchen zwangsläufig. Aber wenn man zumindest in dem Bereich bleibt, wir haben ja auch Kommilitonen, die natürlich ganz andere Wege gegangen sind, wo ja das Thema Work-Life-Balance natürlich vielleicht eine ganz andere Rolle spielt oder ganz anders gewichtet wird. Ich finde es, ja, jeder hat da so seine Mitte, ne, wie viel Arbeit im Leben zugelassen wird und wie viel nicht, ne, und wie viel, ja, wie man sich damit identifiziert. Ne. Bei dir ist das ja komplette Identifikation. Ne. Das liegt ja auch so ein bisschen in der Familie, würde ich sagen. Ne,
ja, und es ist auch, ich will auch ganz kurz nochmal klarstellen, es ist auch vollkommen in Ordnung für alle, die halt eben sagen, ey, für mich ist Arbeit etwas Notwendiges, womit ich Geld verdiene, um mein Leben einfach schön zu machen. Ich habe halt das Riesenglück, dass ich meinen Riesenlebenstraum in Erfüllung machen durfte und dass ich bin immer noch ehrfürchtig jeden Tag, dass ich dann in die Praxis gehen darf und das ausüben darf, was ich machen darf. Das ist aber auch mein persönliches Riesenglück. Das muss jeder für sich selbst definieren. Deswegen will ich gar nicht so sehr da sagen, hey, man muss dann seine Arbeit lieben. Nein, das liegt jedem selbst, das zu definieren. Aber es ist schon was Wahres dran an diesem Spruch, wer seine Arbeit liebt, hat an keinem einzigen Tag gearbeitet. Und so kann ich es zwar nicht sagen, weil ich habe schon gearbeitet. Da gibt es Tage, wo ich das definitiv schon als Arbeit bezeichnen würde.
An deinem Gesicht habe ich manche andere Sachen gelesen.
Ja, aber, ja, das definitiv. Aber ich würde schon sagen, dass ich das Schönste für mich machen darf, ich darf mich beruflich mit Menschen unterhalten und denen versuchen, die Lebensqualität wieder zu verbessern. Und das ist etwas, was mir unfassbar viel gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ja, du kannst sehr selbstbestimmt arbeiten. Und es gibt natürlich aber auch ja, Menschen, die da jetzt in den Kliniken arbeiten und ja, eine gewisse, es gibt ja eine hierarchische Struktur und nicht jetzt nur im medizinischen Sektor, sondern auch in der Wirtschaft, in der Wirtschaft, ja, in allen möglichen Institutionen. Und es hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, zum einen hat man dann jemanden, mit dem man sich austauscht, ne? Jemand, der vielleicht erfahrener ist oder ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Auf der anderen Seite musst du da natürlich die Unsinnigkeiten des Alltages mit übernehmen. Die oder ja alte Strukturen, die wo die jüngere Generation immer aufbrechen möchte und die ältere Generation gerne halten möchte. Es ist ja die eine gewisse Rigidität, die du ja zum Glück nicht hast. Der einzige Arbeitgeber, der dich nerven kann, ist die KV.
Ja, ja, das können die aber sehr gut mit einem sehr guten Hebel.
Ja, ja, und das ist ja, für niedergelassene Ärzte gibt es ja, kassenärztliche Vereinigung, ne, die so ein bisschen die Bezahlung mit reglementiert. Ne, die gibt es da dafür, dass Ärzte nicht ohne Grenzen liquidieren können.
Ne? Ja, die sind vor allem auch eigentlich ursprünglich dafür gewesen, um zwischen den Kassen und den Ärzten zu vermitteln. Aber
genau, aber am Ende aber
sind die schon sehr auf Seiten der Kasse, muss man sagen. Es gibt ja noch die Ärztekammer, das ist so die Gilde, die uns vertritt, die so ein bisschen das Arztsein an sich für jeden Arzt vertritt und die KV ist halt wirklich dann für Vertragskassenärzte, wie ich es jetzt halt auch werde, die halt für gesetzliche Patienten behandeln dürfen. Weil man könnte zum Beispiel tatsächlich auch rein privatärztlich arbeiten, dann hat man damit nichts zu tun und mein Kater will unbedingt Aufmerksamkeit.
Na komm.
Ja, er hat seine Maus hier. Will unbedingt, dass ich die werfe, dann tue ich ihm den Gefallen. So. Und genau, also das ist schon nochmal ein Punkt, wo man so eine Art Pseudo-Arbeitgeber noch hat, weil ich schon auch so ein bisschen eine Regelung aufgeben, wie oft ich, wie lange die Woche geöffnet haben muss. Also es gibt Rahmenbedingungen, die aber soweit in Ordnung sind. Aber ja, das ist ein trotzdem sehr schönes, selbstbestimmtes Arbeiten, das kann ich nicht anders sagen.
Darauf kommt es ja an, ne? Dann, vor allem, dass du deinen Traum verwirklichen könntest, das ist ja doch schon mal ja mehr als
Ich wollte gerade sagen, wir hatten eigentlich hier noch ein paar Themen mehr, aber ich denke für heute, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, kann man so langsam für heute nochmal gucken, dass man so zu einem Ende kommt. Ich hätte aber noch eine Frage. Wie ist es denn für dich jetzt so 15 Jahre später, wenn du jetzt dein voriges Ich von vor 15 Jahren sehen würdest und dem halt berichten könntest, was jetzt so Sache ist? Was würdest du, also wie empfindest du das, wenn du so zurückblickst, was du erreicht hast, wo du jetzt bist? Wenn wir gerade bei mir von gesprochen haben, wo ich halt hin wollte, wie ist es für dich? Weil ich, bei mir war es ja so ein bisschen in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt. Ich kannte den Weg ja schon so ein bisschen, aber du bist ja quasi familiär da nicht vorgeprägt gewesen. Und deswegen, wie ist es für dich jetzt so 15 Jahre später, das zu beurteilen?
Das, die Einstellung zum Leben oder zu dem, was man hat, ändert sich mit jedem Schritt. Und ich muss sagen, als Student war es für mich das Höchste, erstmal einfach nur mein Studium zu vollenden. Als ich mein Studium vollendet habe, Assistenzarzt wurde, dachte ich mir, ja, mein Facharzt, dann dachte ich mir, ah ja, Doktorarbeit, das ist die Cherry on the Top, aber dann reicht's und dann wurde ich Oberarzt. Und ja, es ist tatsächlich, der Weg ist das Ziel.
Ja.
Ne? Und so für mich, glaube ich, spielt Geld oder Ansehen oder Stellung jetzt keine so große Rolle, als dass ich das, was ich mache, mir Spaß macht.
Ja.
Und das ist so eine Erkenntnis, wo man sagt, das ist eine Floskel, aber tatsächlich ist es so unglaublich wichtig, einfach in dem, was man macht, ob das jetzt was beruflich, bürgerlich bekannt ist oder irgendwelche Modelle on demand irgendwo zu arbeiten oder wie auch immer, was auch immer machst, machst es dann mit Herzblut. Ne? Und wenn du es tatsächlich tust, ne, wie du sagst, ne, dann fühlt es sich nicht so wie Arbeit an. Ne? Und dann geht man da auch mit mehr Energie raus und hat auch Energie für andere Sachen, ne, für seine Freizeitaktivität. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, auf jeden Fall bin ich ehrfürchtig, würde ich sagen. Ne? Weil es gibt Situationen in meinem Leben, die konnte ich selber beeinflussen. Ja, aber ich konnte jetzt nicht beeinflussen, dass ich meinen Studienplatz bekomme. Ich konnte nicht beeinflussen, so dass vielleicht
nicht so schnell. Das war der Punkt, weil bei uns beiden, wie gesagt, wir haben ja den recht schnell bekommen. Dass wir ihn bekommen hätten, wäre bei uns noch ja gesetzt gewesen mit Wartezeit. Aber hier bei uns beiden ist ja der Punkt, dass wir den so schnell bekommen haben. Das konnten wir nicht so beeinflussen.
Ja, ja, aber es gab immer so Scheidepunkte im Leben, wo man dann gefühlt Glück hatte. Es gibt sicherlich, kann man jetzt nicht sagen, dass unser ganzer Werdegang ein Glücksfall ist.
Da haben wir schon gut was für gemacht. Also das muss ich halt auch sagen, wenn ich dann zurückdenke, wie chaotisch wir vielleicht in der Studienzeit gewesen sind, aber wir haben es immer wieder geschafft, in der richtigen Zeit uns hinzusetzen. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, wir haben schon auch echt den Arsch aufgerissen. Hat man vielleicht währenddessen nicht immer so krass mitbekommen, weil man das Ziel vor Augen hatte. Aber klar, wir haben, also gibt es diesen schönen Spruch, wenn das Leben dir Melonen gibt, mach Limonade draus. Und so ein bisschen haben wir es ja gemacht. Also wir haben die Chance bekommen und wir haben sie komplett durchgezogen.
Und eine Frage würde ich vielleicht nochmal zurückgeben. Ich will das auch nicht jetzt ausdehnen, aber was würdest du machen, wenn du jetzt den Beruf nicht hättest, aber Geld hättest? Also du hast den Glücksfall, du bist jetzt jung, du hast Kohle. Und du hast Zeit. Was würdest du machen?
Schwierige Frage, weil das setzt wieder voraus, dass mein Mindset ein anderes ist. Oder meinst du mit meinem jetzigen Mindset? Oder jetzt, wenn ich jetzt nochmal 18 wäre?
Also sagen wir mal jetzt von heute auf morgen, Praxis brennt ab, du hast eine riesige Versicherungspolice und wirst so krass ausbezahlt.
Sofort wieder weiterarbeiten.
Ja.
Also definitiv. Also für mich ist es keine Option, nicht zu arbeiten. Nicht, weil ich unbedingt arbeiten will, sondern weil es mir einfach so viel Spaß macht. Also ich weiß nicht, wie ich mit 18 mit viel Kohle, ich hätte zwar wahrscheinlich auch unbedingt studieren wollen.
Also jetzt keine Weltreise oder...
Ja, klar, sowas hätte ich schon gemacht. Aber es wäre halt schon auch mein Ziel gewesen, auch irgendwas zu machen, wo ich täglich was machen kann. Und Medizin war, wie gesagt, familiär schon vorbelastet. Aber wenn man das jetzt nehmen würde, tatsächlich Praxis brennt ab, keine Ahnung. Ich habe aber eine riesen Versicherungspolice beispielsweise, die dann...
Das soll jetzt nicht dazu animieren
Aber in diesem Szenario, ich weiß, was du meinst, halt Praxis würde jetzt wegfallen. Ich habe aber dafür echt viel Geld und hätte die Option, nicht mehr arbeiten zu müssen und halt alles mir verwirklichen zu können oder halt ja, selber entscheiden. Und ich würde für die Kohle würde ich sofort in eine neue Praxis idealisiert an mich anpassen.
Also neues berufliches Projekt sozusagen.
Ab sofort. Ich würde sofort wieder eine neue Praxis aufbauen und die dann dementsprechend groß aufziehen. Möglichst vielleicht sogar ein Ärztehaus, sowas im größeren Stil, MVZ, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Wäre das allererste, was ich in Angriff nehmen würde. Weil erstens wäre es halt schon echt hart nach 15 Jahren Werdegang bis jetzt dann zu sagen, oh, okay, dann tschüss. Wäre auch eine Verschwendung von Studienplatz und anderen Ressourcen, die man verbraucht hat. Aber in allererster Linie, mir macht das so viel Spaß. Also ich habe echt das Glück, dass ich einen super netten und lieben Patientenstamm habe. Mir macht das so viel Spaß, mit denen jeden Tag zu sprechen. Mein Praxisteam gerade ist super. Es macht unfassbar viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Und Cherry on the Top ist, dass ich halt noch von dem Verein, von dem ich ein Riesenfan bin, halt Mannschaftsarzt bin und bei den Heimspielen immer dabei bin und wirklich halt hautnah dabei sein darf. Und das würde ich für kein Geld der Welt eintauschen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Also es hat mich gefreut, da nochmal mit dir zu quatschen, zu treffen, all das nochmal wieder aufzurollen. Das macht immer wieder Spaß.
Auf jeden Fall.
Und ja, unsere geistigen Ergüsse für euch bereitzulegen und ich denke, wir sollten das nochmal weiter in Angriff nehmen, damit wir euch nochmal weiter berieseln dürfen.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, also es hat mir jetzt wieder auch echt viel Spaß gemacht, einfach da so ein bisschen wieder zu quatschen über bestimmte Sachen und wir gucken auf jeden Fall mal, ich denke alle 2 Wochen ist die Frage, ob wir das so immer schaffen, aber wir gucken, dass wir auf jeden Fall regelmäßiger das in Angriff nehmen, auch die Themen ein bisschen erweitern. Und es hat echt wieder Spaß gemacht und wir bleiben am Ball. Und in diesem Sinne, euch einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr euch gerade befindet.